Shifting Minds, der Podcast von Haufel Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufel Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shifting Minds. Heute darf ich zwei Gäste begrüßen und zum Thema Nachhaltigkeitsreporting in mittelständischen Unternehmen oder in KMUs. Und ich muss an dieser Stelle ein kleines Disclaimer machen. Ich bin ein kleiner Fanboy von beiden meiner Gäste. Wir hatten auch schon ein kleines Vorgespräch und ich glaube, es wird ein bisschen chatty werden. Ich bin mal gespannt. Maria Blume, herzlich willkommen. Du bist Leitung Stabstelle Nachhaltigkeit bei Getränke Hoffmann, heißt einem Handelsunternehmen. Und dann habe ich noch Florian Harland, Leiter Grundsatzfragen Nachhaltigkeit beim Rat für nachhaltige Entwicklung. Ich hoffe, ihr habt den Titel richtig ausgesprochen. Der hat sich auch gerade geändert. Ich heiße euch beide herzlich willkommen und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde.
Danke, Alex.
Danke dir, Alex. Wir freuen uns auch.
Fangen wir mal mit dir, Maria, an. Ich gehe ja immer vorher hin. Ich gucke mal ganz kurz aufs LinkedIn-Profil, was du so gemacht hast. Ich scrolle seit 4 Minuten. Gebt mir noch mal einen kurzen Abriss. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Monde. Wie bist du ins Nachhaltigkeitsmanagement gekommen?
Es ist schon ein bisschen her. ich höre öfter mal, wie so lange kann man so einen Job schon ausführen? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich habe gedacht, das kommt so seit den letzten 2-3 Jahren auf. Ich habe von dem Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise CSR, damals noch Corporate Social Responsibility, an meiner Hochschule das erste Mal gehört und habe dazu ganz klassisch einen Vortrag gehalten. Und jetzt lasst mich mal überlegen, das war im Jahr 2005, 2006. Also das ist schon wirklich lange her. Und das war an der HTW in Berlin, die Hochschule. Dort habe ich klassisch BWL noch im Diplom studiert. Und dort gab es ein Seminar, das nannte sich strategische Unternehmensführung. Und da kam das ganze Thema auf und das fand ich so spannend, weil in der BWL wollte ich mich nicht entscheiden, in welche Richtung soll es gehen. Und Nachhaltigkeit hat natürlich viele Aspekte, ob es Kennzahlen sind, ob es Strategie ist, ob es Kommunikation ist. Und das hat mich total geflasht und da konnte ich so einiges denn an meinen Fähigkeiten wahrscheinlich auch mit reinbringen und habe gedacht, ja, so eine Bandbreite finde ich ganz spannend und bin jetzt schon seit 15 Jahren in dem Thema in unterschiedlichsten Unternehmen in der Praxis unterwegs.
Es ist ja wirklich auch sehr unterschiedlich, was du gemacht hast. Ne? Deshalb freue ich mich noch mehr, dass du ja auch jetzt gleich, wenn wir über das Thema Berichterstattung und strukturierte Kommunikation einfach aussprechen, dass wir da nochmal vielleicht diese Facetten reinbringen. Und bevor wir das machen, Florian, du bist schon was länger beim Rat für Nachhaltigkeit. Wie bist du denn da hingekommen, dieses ganze Thema?
Es klingt so, als würde man hier nicht wegkommen, ja. Also der Rat für nachhaltige Entwicklung hat so ein bisschen die Tendenz, die Leute an sich zu binden. Ja, ich habe im Bachelor Wirtschaftswissenschaften und Psychologie studiert und dachte da auch so, okay, jetzt das ist jetzt alles hier ziemlich klassisch, was interessiert mich wirklich? Und ich glaube, im dritten Semester hatte ich so ein, ich würde schon fast sagen, Erweckungserlebnis. Klingt jetzt hier so ein bisschen spirituell, aber so ist es fast gar nicht gemeint. In der ersten Vorlesung zu Wirtschaftsethik. Und da dachte ich so, okay, voll mein Thema, genau hier. Dann habe ich dann dort auch meine Bachelorarbeit geschrieben bei Ingo Pies. Und was ich da gelernt habe, benutze ich heute auch noch. Also so spieltheoretische Ansätze, warum sollte man was machen und was auch lieber lassen? Welche Dilemmastrukturen gibt es? Also mich interessiert schon so ein bisschen das große Ganze, die Anwendung im Unternehmen aber natürlich auch. Also das war so mein Einstieg in das Thema. Und dann habe ich tatsächlich beim Rat ein Praktikum gemacht. 2016 war in der ganzen Zeit danach Gutachter im DNK, also habe die Erklärung der Unternehmen gelesen und habe dazu Feedback gegeben.
Und bestimmt bin dann auch 20. Unseren, sorry, aber das ist sehr witzig.
Ich ich gehe auch immer mal zu Getränkehoffmann einkaufen, wenn ich es jetzt hier sagen kann.
Okay.
Okay, ist jetzt hier so ein
bisschen... Ich sage hier schon mal super gute Angebote.
nee, genau. Also, und das fand ich damals auch schon total spannend. Und gerade die Unternehmen, wie sie starten, wie unterschiedlich die Ausprägungen sind in den Branchen, aber wie ähnlich doch die Wege dahin sind. Also ja, um es zusammenzubinden, fand ich total spannend. Bin dann nach dem Master, da habe ich auch Wirtschafts- und Unternehmensethik studiert, zum Rat gekommen, seit 2019 hier und ja, habe es bis jetzt noch nicht wieder weggeschafft.
Ich hoffe es. Also das muss man wirklich sagen, ne? Es gibt ja ein dreiköpfiges Gespann im Bereich Nachhaltigkeitskodex. Die sind schon
was länger. Jetzt schon deutlich größer.
Ich weiß, aber ich sag mal, ich kenne euch drei. So.
Okay, du kennst uns
drei. Gut. Da weiß ich einfach, ne, die eine war mal eine Kollegin von mir und die hat ja irgendwie mal bei uns die Entsprechungserklärung geschrieben. Ja. Dann hat sie, man darf das gleich zu laut sagen, aber die hat dann selber die geprüft. So, nachdem sie das bei uns Praktikum fertig gemacht hat, hat sie da angefangen.
Später, genau. Jetzt, das klingt jetzt so schon hier nee, ein bisschen nach
Mauschelei. Back. Und sie hat natürlich, und da war sie immer sehr professionell. Und ich weiß, dass dadurch ein extremer Blick, deshalb ist es mal so, hast du auch den Verlauf von ein paar Berichten gesehen, dass du gemerkt hast, hey, die kenne ich doch wieder, oh, die sind besser geworden.
Total. Also 2017 hat ja die bisherige Berichtspflicht eingesetzt, 2018 die ersten Berichte. Da muss ich schon wirklich sagen, da war auch zum Teil Haaresträubendes dabei. Ja? Also man hat gesehen, die Unternehmen fangen an, arbeiten sich an das Thema ran und in einzelnen Bereichen war einfach nichts da. Ich glaube, das wurde manchmal so ein bisschen, zumindest in den ersten Entwürfen, spannend, weil man sich versucht hat, so in der deutschen Logik, möchte ich mal sagen, so 100% auch was aus den Fingern zu saugen an manchen Stellen. Und da war unser Feedback immer, Leute, macht's ganz transparent, sagt, ihr habt hier noch nichts. Ich weiß, das funktioniert beim Finanzamt nicht, aber in der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist es wichtig, so den aktuellen Stand darzustellen. Ja, es geht um Prozess und das hat sich total verbessert, das hat sich total verändert. Die Unternehmen, die mit dem DNK arbeiten, das sehe ich aber auch bei anderen Rahmenwerken, verstehen diese Prozesslogik mehr und mehr. Also sehen, es geht nicht darum, alles sofort zu haben, sondern einen Stand abzubilden. Und das macht mir wirklich Spaß.
Da sagst du gerade was Richtiges und was Wichtiges. Und ich bin gerade bei dem Schlagwort 2018 gerade nochmal ganz zurückgezuckt. Denn 2018 haben wir uns tatsächlich mit der GEWOBAG, Städtische Wohnungsbaugesellschaft in Berlin, relativ großen Bestand auch, haben wir ja das erste Mal unseren DNK-Bericht auch eingereicht. Das war ganz spannende Zeit. Denn da haben sich viele auch auf den Weg gemacht. Und mit Getränke Hoffmann sind wir tatsächlich nicht mit dem DNK unterwegs. Aber damals war das eines der wesentlichen Berichterstattungsstandards, auch gerade bei Unternehmen, die so im öffentlichen Bereich unterwegs sind. Daher haben wir uns auch damals für den Deutschen Nachhaltigkeitskodex bei der GEWOBAG entschieden. Und ich glaube auch, dass das so typisch deutsch ist. Ich muss alles entweder zu 120% haben oder ich sage gar nichts. Das ist, glaube ich, so ein bisschen traditionell bei uns verankert. Und da sage ich auch, ja, dieser Comply und Explain-Ansatz, das ist genau das Richtige, weil wir werden bei Nachhaltigkeit nie einen Haken ranmachen können, sondern es wird sich immer weiterentwickeln. Und da müssen wir auch keine Scheu vorhaben oder Angst oder was auch immer, was da so für Hürden aktuell auch bestehen, man eben sagen kann, ja, hier sind wir noch nicht so weit, aber wir haben Prozesse, die werden uns in Zukunft dazu führen, dass wir eben uns immer mehr transformieren. Und der erste Schritt ist eben genau das Wichtige. Und da traut sich, glaube ich, der eine oder andere noch gar nicht so ran, weil dieser Begriff Nachhaltigkeit einfach viel zu groß ist.
Da würde ich gerne einhaken. Und ich würde gerne noch einen Schritt zurück machen, weil ich würde gerne verstehen, was ist denn der erste Step? Also, ne? Vielleicht ist der erste Step, ich bin ein Mittelständler, ich mache, also dieses Beispiel sage ich seit einer Woche relativ viel, linksdrehende Schrauben, ja, die sind die besten linksdrehenden Schrauben der Welt. Ich habe 1200 Mitarbeiter, ich sitze irgendwo vielleicht in der Brandenburger Steppe, ja, mein Kollegium ist total gut drauf, wir sind vielleicht Inhaber geführt, ne, Gesellschaft ist eine Familie. Das Thema taucht auf, von wo auch immer. Und dann, Maria, wie würdest du da starten?
Ja, ich glaube, ich brauche erstmal die richtigen Leute am Tisch, um dem mal klarzumachen, oh, wir haben da ein Thema, was wir in Zukunft bearbeiten müssen. Und da kann ich nur sagen, ich bin absoluter Fan und vielleicht können wir das im Nachgang hier auch nochmal mit einem Link oder irgendwas versehen. Es gibt von E-Konsens und von dem Rat für nachhaltige Entwicklung gibt es ein super cooles Video, was erklärt, was sind denn jetzt eigentlich in Zukunft diese neuen Berichtspflichten? Wen wird das adressieren? Was muss ich da berichten? Und was sind denn eigentlich auch die Vorteile? Weil für mich spricht man immer viel zu viel darüber, oh, das sind Aufwände, warum sollte ich das tun? Und wir diskutieren ja auch nicht, ob wir Gewinn und Verlust deklarieren. Also genau der Punkt.
Ja, das ist spannend, Maria. Das ist hier ein bisschen, als hätten wir uns abgestimmt. Aber genau das ist auch meine Perspektive. Ja. Ich glaube, wir sind in 10 Jahren oder vielleicht sogar schon in 5 Jahren in einer Zeit, wo das niemand mehr in Frage stellen wird, weil es ein Chancenthema für die Unternehmen ist. Genau wie du sagst, keiner würde auf die Idee kommen, Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen, weil man weiß, daran hängt der Erfolg des Unternehmens. Hier sehe ich, wo liegen Chancen, wo kann ich mich verbessern, wo habe ich Einsparpotenziale, was wird von meinen Kundinnen und Kunden nachgefragt. Und genau das Gleiche passiert jetzt gerade im Thema Nachhaltigkeit. Also letztlich revolutioniert sich die ganz klassische Unternehmensstrategie, die Analyseinstrumente, das Risikomanagement und Nachhaltigkeit wird integraler Bestandteil davon.
Absolut. Und ich glaube auch, was ein cooler erster Schritt ist, ich gucke mich mal um, wer sind denn Vorbilder? Das habe ich auch immer ganz gern gemacht, dass man einfach mal sieht, was machen denn eigentlich andere Unternehmen in meiner Branche? Was sind Branchentrends? Ich bin auch öfter mal in Workshops unterwegs mit unterschiedlichsten Unternehmen. Und da gucken wir uns mal erstmal an, was sind denn eigentlich die Trends, die in den nächsten 5 bis 10, 15, 20 Jahre überhaupt auf die gesamte Branche zukommen? Und da kann man zu 95% sagen, die haben auch eine Schnittstelle zur Nachhaltigkeit. Und da muss ich es vielleicht auch gar nicht immer nachhaltig benennen, weil dieser Begriff dann einfach auch zu groß ist, sondern dass man einfach sagt, ich will mich doch zukunftsfähig aufstellen. Und das kann hier eine Möglichkeit sein, über ESG-Kriterien, die dann eben immer mehr eine Rolle spielen, dann eben auch mich da auf den Weg zu machen und mich zu positionieren, aber vielleicht auch den eine oder andere Inspiration von diesen Vorbildern zu erhalten. Wir machen das bei Getränke Hoffmann ebenfalls, dass wir eben sagen, wir haben so ein Nachhaltigkeitsboard, da sind unsere Top-Management plus mittleres Management auf Bereichsleitungen vertreten. Und wir gehen einmal im Jahr, machen wir eine Exkursion und gehen zu Vorbilder aus unserer Lieferkette. Dass wir uns eben einfach mal Florida-Eis zum Beispiel in Berlin anschauen, die ja super in dem Thema schon unterwegs sind. Wir gehen jetzt zu Mampe Gin, die eben auch alkoholfreie Getränke anbieten, was auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Wo man mal sagt, okay, ich muss doch für meine Branche mal identifizieren, was sind da so die Themen und was sind die Trends und da muss ich natürlich mitgehen und das hat gar nicht mal was so viel mit Nachhaltigkeit zu tun.
Nee, das ist, und ich glaube, das ist auch die, also ich habe ja selber in KMUs gearbeitet, Maria, deshalb kennen wir uns, ne, weil wir in diesem Bereich oder viel in diesem Kontext aufeinander getroffen sind, weil wir beide in diesen eher mittelständischen, ne, nicht in Mega-Corporates, wo irgendwie 20, 30 nachhaltig sind, sondern eher 1, 2, 3 Leute und ich habe das Gefühl, ich hatte auch immer multiple Hüte auf. Ne, ich habe Business Development, Innovation, Prozessoptimierung, Nachhaltigkeit auch gemacht, ja, aber alles irgendwie so, weil es ineinander greift. Ja. Du sitzt am Tisch, du diskutierst es, man sieht Nachhaltigkeit als Chance. Komme ich dann auf den DNK? Komme ich dann auf diesen Reporting-Standard? Und Florian, erzähl mal, was ist das eigentlich? Wir reden jetzt halt über einen Reporting-Standard und was ist das und warum ist der in Deutschland einfach so prominent geworden?
Also ich finde, ich würde einhaken bei du sitzt am Tisch. Das ist so der erste Schritt. Und wenn ich mit Unternehmen spreche, dann sagen die auch meistens so, ja Florian, wo soll ich denn jetzt hier anfangen? Wir starten jetzt gerade, das ist ja eine Riesenaufgabe. In aller Regel sieht man, die Unternehmen starten eben nicht auf einem weißen Blatt Papier. Also jedes Unternehmen, würde ich jetzt mal behaupten, hat schon was. Und nichts ist zu klein, um es zu denken. Also ob ich die Glühbirnen ausgewechselt habe, ob ich in der Kantine vielleicht das Essen umstelle und eher regional einkaufe. alles ist sozusagen gut, um das mitzudenken im Nachhaltigkeitskontext und um von da aus zu schauen, wie kann ich mich weiterentwickeln? Weil ja, das wird für die nächsten Jahre nicht reichen, aber das ist ein guter Start und man kann daraus sozusagen so ein bisschen ableiten, wo ist Energie drin, wo macht das Unternehmen schon was und wo kann man sich entwickeln, aber wo sind auch so ein bisschen die blinden Flecken, wo muss man weitergehen? Und das ist letztlich genau auch die Perspektive des DNK. Wir versuchen das Thema über, also das Thema Nachhaltigkeit, so vielschichtig wie das ist, über 20 Kriterien, also 20 Themen könnte man auch sagen, abzubilden. Das heißt, wir geben dem eine Management-Logik. Wir versuchen das im Unternehmen handhabbar zu machen. Das heißt, wir schauen erstmal, wo gibt es denn strategische Ansatzpunkte? Also hat das Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie, ja oder nein? Und Strategie klingt immer so groß. Vielleicht gibt es auch nur einzelne Aspekte in der Unternehmensstrategie oder in so Zielbildern. Wie gehe ich mit dem Thema operationell um? Also wer ist verantwortlich? Welche Maßnahmen habe ich mir vorgenommen, um Ziele zu erreichen? Und wie monitore ich die auch? Bis hin dann zu ganz konkreten inhaltlichen Aspekten. Also was mache ich im ökologischen Kontext? Welche Verbräuche habe ich? Welche Emissionen? Mitarbeitenden Aspekte, also wie gehe ich im eigenen Unternehmen mit Mitarbeitenden um, wie aber auch entlang der Lieferkette, wer bin ich jetzt als Unternehmen sozusagen in meiner Umgebung, engagiere ich mich an den Orten, wo ich meine Produktionsstandorte habe und dann eben auch noch so ganz klassische Compliance-Fragen, also spende ich an Parteien, gab es irgendwie Vorfälle in den letzten Jahren, das ist so ein bisschen der Ansatz des DNK, um das Thema greifbar zu machen und es ist nicht so eine wilde Blase in den Köpfen der Leute zu lassen.
Ja, gibt dem Ganzen ein bisschen Struktur, ne?
Genau.
Ja, da würde ich auch direkt einhaken, weil wir brauchen das nicht, dass Nachhaltigkeit immer alleinstehend ist. Das ist ja kein extra Bereich, sondern wir müssen das natürlich im gesamten Unternehmen immer mitdenken. Und da sind diese Management-Systemansätze, die du auch gerade genannt hattest, Florian, finde ich total wichtig, weil es gibt ja auch schon viele Management-Systeme, die gegebenenfalls auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen schon genutzt werden. Wenn wir uns hunderte ISO-Normen anschauen, wenn wir uns anschauen, Energieaudit muss vielleicht durchgeführt werden, da habe ich doch schon Ziele und Maßnahmen und die kann ich doch alle bündeln, in so einem Reporting mit reinbringen, habe vielleicht mir auch schon über Risiken und Chancen im Unternehmen Gedanken gemacht. Auch all das kann ich ja damit einfließen lassen. Oder es gibt das ein oder andere Unternehmen, was so ein Projektmanagement-Office hat. Wenn ich ein Projektmanagement unterschiedlichste Projekte angehe, vielleicht packe ich da einfach auch ein paar Nachhaltigkeitsindikatoren direkt schon mit rein. Wie würde welches Projekt denn eben auch auf Nachhaltigkeit einzahlen? Also wir müssen davon wegkommen und da habe ich das Gefühl, das ist in den letzten 15 Jahren schon immer besser und strukturierter gelungen, weil es natürlich jetzt auch auf eine ganz andere Ebene gehoben wurde. Aber wenn man dann natürlich in der Nachhaltigkeitsabteilung bis zu einem Entscheidungsträger oder eine Entscheidungsträgerin 4 oder 5 Ebenen hat, dann ist das natürlich schon schwieriger, die Gesamtstrategie dann eben auch mitzubekommen, was ist im Unternehmen gerade aktuell, wo will man sich hinentwickeln. Und deswegen fand ich das damals auch cool bei mir an der Hochschule, dass es ein Thema in der strategischen Unternehmensentwicklung war. Weil ich finde, aus meiner Perspektive ist es da richtig angesiedelt.
Ja, total. Und das ist, was ich jetzt so raushöre, ne? Man sitzt am Tisch, man schafft sich eine Struktur und dann stellt man fest, was man eigentlich schon hat und wo man es eigentlich entweder nur kommunikativ herholen muss und oder vielleicht mal wieder reingeben muss. Ne? Wenn man merkt, also das war auch bei mir, ne? Ich habe in einem mittelständischen Unternehmen angefangen, 120 Mitarbeitende. Ich will nicht zu viel DNK schon mal, aber wir haben das Ding genommen, weil es eine geile Struktur hat, ja. Haben dann gesagt, okay, Heatmap, Praktikant, hast jetzt 3 Monate Zeit, mach mal eine Heatmap. Heißt, wir sind hingegangen, haben alle Themen gemappt und gesagt, was haben wir eigentlich? Und dann haben wir ein paar rote Balken gehabt. Und dann hieß es, wir wissen nichts zu unserem Klimafußabdruck. Wir waren Dienstleistungsunternehmen im Stiftung- und Philanthropie-Kontext. Heißt, es war relativ schnell klar, was wir machen wollen. Und dann bin ich hingegangen zur Geschäftsleitung und gesagt, wir brauchen eine Nachhaltigkeitsstrategie. Ja, machen wir. Ich sage, ihr macht gerade die Unternehmensstrategie. Wie wäre es, wenn wir eine nachhaltige Unternehmensstrategie haben? Oh ja, aber das ist komplex. Ich sage, ist doch geil. Dann haben wir aber nicht 2. Ja, und also das war dann die Lobbyarbeit dahinter und das ist, glaube ich, das, wo man hingehen kann. Ich will nur mal ganz kurz fragen, Maria, du benutzt es ja nicht aktuell. Ihr habt eine Broschüre, nennst du das immer.
Ja.
Ich weißt du, was dahinter steht, aber erzähl mir mal ganz kurz, was du benutzt, bei euch in eurem Kontext.
Genau, also wir werden erst ab dem nächsten Jahr dann berichtspflichtig, Getränke Hoffmann gehört zur Radeberger Gruppe und zu Oetker. Und dementsprechend haben wir natürlich gesagt, ich habe vor 3 Jahren angefangen, bei Getränke Hoffmann das ganze Thema zu implementieren. Wir sind jetzt zu zweit im Team. Das ist ganz cool, dass es auch da dieses Commitment gibt, dass sich wirklich 2 Personen in Vollzeit, Jenny Broberg und meine Person, auch dazu diese Freiheiten haben und dass man sich dort eben auch so entwickeln kann im Unternehmen. Und da haben wir jetzt eben gesagt, es gibt schon Strukturen bei der Radeberger Gruppe und bei Oetker. Und Oetker hatte immer nach dem GRI, nach dem Global Reporting Initiative, nach diesem Standard veröffentlicht. Und deswegen haben wir gesagt, ja, das ist natürlich sinnvoller, sich da auch mit anzulehnen und ranzuhängen. Und deswegen haben wir erste GRI-Kennzahlen im Jahr 22, genau, haben wir die veröffentlicht anhand einer Broschüre. Weil ich finde, das ist das richtige Instrument, kurz und knackig. Wir haben damals, das waren 30 Seiten, mal dargestellt, was sind unsere wesentlichen Themen, haben vorher diese Wesentlichkeitsanalyse mit dem Nachhaltigkeitsboard zusammen gemacht. Das macht man immer alles nicht alleine als Nachhaltigkeitsverantwortliche, sondern ganz viele Leute mit einbeziehen. Und dann haben wir das da mal vorgestellt und diese 30 Seiten dann eben dementsprechend strukturiert, erste Kennzahlen veröffentlicht und haben dann eben auch gesehen, ja Mensch, Getränke Hoffmann war natürlich auch vorher schon sehr aktiv in unterschiedlichsten Nachhaltigkeitsthemen. Nur die Struktur war eben nicht da und die übergeordnete Strategie und jemand, der das alles zusammenbringt. Und das hat geholfen, glaube ich, um die Mitarbeitenden auch mitzunehmen. Anstatt ich gleich 120 Seiten irgendwo veröffentliche, wo keiner so richtig denn auch alles durchdekliniert und sich dann wirklich alles im Detail anschaut. Ich glaube, da verliert man den ein oder anderen Mitarbeitenden, weil es einfach zu viel an Informationen ist. Und so sind wir gestartet, haben danach ein Update von 4 Seiten veröffentlicht. Kam auch total gut an, weil das können wir natürlich auch alles in die Filialen transportieren. Weil ich brauche doch auch die Basis bei mir mit an Bord. Es nützt mir doch nichts, wenn wir im Elfenbeinturm, in Anführungszeichen, denn da die tollen Berichte veröffentlichen und das kommt nirgendwo in der Belegschaft an. Weil das sind eigentlich meine wichtigsten Stakeholder. Ich möchte die motivieren. Ich hoffe, ich bin da auch ein bisschen Vorbild, kann das auch so transparent weitergeben. Leute, habt Lust an dem Thema und seht es nicht nur negativ. Und jetzt haben wir unsere letzte Broschüre tatsächlich schon mal nach den neuen ESRS-Standards, die ja diese gesetzlichen Verpflichtungen auch angehen, in Anlehnung an den ESRS-Standards tatsächlich auch schon mal veröffentlicht, sind auch wieder ein Kurzreporting. Aber mir war es wichtig, dass wir jetzt auch auf diese Struktur jetzt umswitchen und aber auch, denke ich, dabei bleiben werden, dass es immer mal wieder Kurzinformationen geben wird.
Ich musste da gerade direkt irgendwie gedanklich einhaken. Den Prozess, den du gerade bei euch beschrieben hast, den habe ich auch so gedanklich und emotional durchgemacht. Also ich weiß noch, im Studium hatte ich einen Kurs zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da dachte ich so, okay, also das ist ja wirklich das letzte Thema, was ich machen will. Ich habe mich schon gesehen, wie ich immer schön irgendwelche Papiere schreibe und so. Du hast gerade Elfenbeinturm gesagt, das war so voll mein Thema. Das lag vor allen Dingen daran, dass in diesen Nachhaltigkeitsberichten vor, ich sag mal, 10 Jahren, also viel stand, aber wenig Relevantes. Also man hatte bei jedem Unternehmen, egal aus welcher Branche, immer den Eindruck, na Mensch, also das ist ja jetzt hier das nachhaltigste Unternehmen, die haben alles schon durchdacht. Genau in diesen unendlichen Berichten steckt halt einfach ganz viel Strategie, um nichts zu sagen. Von daher, das ist, und meine Perspektive hat sich verändert, im DNK habe ich gesehen oder auch beim Rat habe ich gesehen, wie viel Strategie und wie viel Macht, möchte ich fast schon sagen, in so einem Instrument steckt, weil das Unternehmen sich selber transformieren kann, wenn es strategisch benutzt, wenn es sieht, ah okay, hier fehlt noch was, hier können wir uns weiterentwickeln. Und diese kurzen, knackigen Informationen, das ist eine Strategie, die wir genau beim DNK verfolgen. Also es geht eben nicht um ausufernde Berichte, sondern um ganz konkrete, prägnante Aussagen zu den einzelnen Themen. Und ich finde, das kann man bis auf die Spitze treiben. Ich feiere immer noch Fritz Kohler, die auf so einem riesen wie sagt man dazu, auf so einem Riesenplakat einfach so 10 Aussagen, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber so ganz wenige Aussagen für die Gesellschaft allgemein veröffentlicht haben. Und ich glaube, das ist sozusagen der kommunikative Aspekt, der die Leute auch abholt. Ja, wo man sieht, okay, hier drückt es ein bisschen, aber da machen die auch schon was. Also finde ich super.
Ja. Und ich glaube, dass also, ne, wenn ich das jetzt raushöre, du sitzt am Tisch, du fängst irgendwie mit einer Übung an. Ne? Ob das jetzt, wie du es da auch nennst, Nachhaltigkeit, Broschüre, was auch immer, aber du, das ist eine ernst gemeinte Übung. Ich will es nicht, das Übung klingt böse. Ich meine es wirklich positiv. Du machst irgendwas, was die Stakeholder oder deine Anspruchsgruppen ja verstehen, akzeptieren, mitnimmt. Und was ich jetzt raushöre, es ist dann die Professionalisierung oder die Weiterentwicklung dessen. Und das ist dann auch nicht so, oh mein Gott, was macht die denn jetzt? Das ist nicht erschlagen. Das ist nicht der 120-seitige, langweilige, zahlengetriebene GRI-Report, sondern ich weiß ja, und deshalb habe ich dich ja auch eingeladen, weil ich weiß, das ist eine hohe Expertise, aber weil du das verstanden hast, dass du da die relevanten Leute auch wirklich mitnimmst. Und das ist ja auch, man liest da eine Geschichte raus. Ihr beschreibt ja sogar, ihr schreibt ja manchmal sogar Daten dran und sagt, hey, das ist unsere Reise, die wir machen. Und was wir ganz am Anfang hatten, es ist eine Reise, manchmal darf man auch sagen, man ist noch nicht so weit. Ne? Und sagen, hey, wir haben noch kein CO2. Also, ne, wir haben es damals reingeschrieben und gesagt, wir haben noch nichts zu CO2. Sind wir dran. So. Und daraus sind sogar Produkte, Dienstleistungen sogar entstanden, was eine riesen Chance war. Sag mal, eine sehr plumpe Frage. Wo schreibe ich das alles rein, was ich da weiß? Ist das Excel oder ist das eine Software? Und ich will hier keine Dienstleister werden, empfehle ich, sondern einfach nur mal pragmatisch. Was ist das? Ne? Wo schreibe ich das gerade nicht rein? Maria, was würdest du anfangen? Und ich frage dann Flo, wo es ankommt.
Wo es ankommt, genau. tatsächlich sind es aktuell noch die ganzen Microsoft-Tools, ob es Word und ob es Excel ist. Okay. Aber wir sind da natürlich in der Auswahl aktuell auch über die Gruppe. Wie wollen wir das über Datenbanken in Zukunft auch darstellen? Klar. Es gibt da ganz tolle Anbieter, da kann ich sogar schon meine Wesentlichkeitsanalyse in einem Tool machen, was ich auch total spannend finde, weil dann habe ich das alles schon mal dokumentiert, habe dann schon meine KPIs dahinterlegt und dann weiß ich ganz genau, was muss ich in nächster Zeit reporten. Und da sehen wir, wir wollen keine Namen nennen, hattest du auch gerade gesagt. Es würde wahrscheinlich auch den Podcast sprengen, wenn wir die jetzt hier alle aufzählen würden, weil das ist auch meine Erfahrung, was da sich alles gerade auf dem Markt rumtummelt. Total. Das ist eine, also man kann gar keine Übersicht mehr behalten. Ich kriege hier, glaube ich, pro Woche mindestens 4-5 Anfragen. Möchten Sie nicht die neue ESG-Software XY ausprobieren? Und da braucht man vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, auch gerade wenn es bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die jetzt mit dem Thema anfangen, da würde ich ganz gern den Hinweis nochmal geben, guckt euch doch bitte die Anbieter an, die mal mindestens schon 5 bis 10 Jahre auf dem Markt sind, weil die haben Nachhaltigkeitsmanagement schon in ihrer DNA bei der Softwareentwicklung dabei gehabt und die wissen ganz genau, worauf es ankommt, müssen das jetzt eben nur anhand dieser neuen gesetzlichen Standards aktualisieren und springen da nicht auf was rauf, wo sie teilweise mit ihren Kundinnen und Kunden lernen und dann erst die Software anpassen. Ist mir auch schon passiert, dass ich in so einem Termin saß und habe gedacht, Leute, also das können wir jetzt hier abbrechen, wenn es die ein oder andere Abkürzung, gucken mich mit ganz großen Augen an und sagen, Frau Blume, was meinen Sie da eigentlich? Also das ist auch so ein Riesenthema, Abkürzungen und Begriffe und so, vielleicht können wir da auch nochmal alles konsolidieren, aber ich glaube, da hat der RNE auch ein tolles Glossar und so weiter. Also Florian, da gebe ich mal direkt weiter.
Jo, also, ne, Florian, was kommt bei dir an? Also was sind die Informationen? Ne, ich weiß es gar nicht mehr, wie wir das Ding, wir haben es in die Datenbank eingegeben, ne?
Genau, also ich glaube, Maria, so wie du sagst, das ist auch das, was die anderen Unternehmen spiegeln. Je größer es wird, desto mehr und komplexere Systeme liegen dahinter. Kann man SAP, DATEV und so weiter. Ich glaube, die Realität ist tatsächlich, sind Microsoft-Anwendungen. Ja? Also Unternehmen gehen durchs Unternehmen, fragen die Mitarbeitenden und tragen die in Excel-Tabellen ein. Bei uns ist es so, in der aktuellen Datenbank trägt man sozusagen diese Informationen dann wieder ein. Man kann sich auch vorher Templates runterladen und direkt dort drin arbeiten, auch in der Datenbank direkt drin arbeiten. Das wird sich natürlich alles weiterentwickeln. Ja, wir kommen darauf noch zu sprechen, dass sich der DNK an die neuen Standards anpasst. Es wird aber auch eine ganz neue IT-Infrastruktur geben, wo die Unternehmen eben genau das machen können, Maria, was du gerade gesagt hast. Also letztlich ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Anwendung der Bundesregierung umsetzen, die und die ganzen marktlichen Angebote haben genauso ihre Rechtfertigung. Ja, das wird jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die viel beschriebene. Wir können nicht jeden Anwendungsfall irgendwie da mitdenken. Das ist auch gar nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es in Zukunft, die Unternehmen zu begleiten und denen eine kostenfreie Unterstützung bieten, sowohl technisch als auch inhaltlich, um mit diesen neuen Standards umzugehen. Aber bei uns kommen genau diese Formate an. In diesem neuen System, was wir gerade entwickeln, wird es eben so sein, dass die Unternehmen über Schnittstellen ganz viele diverse Formate hochladen können, mit denen sie auch so gewohnt sind zu arbeiten.
Florian, dann haltet euch mal ran, weil wie gesagt, da ist gerade ein kleines Haifischbecken oder ein großes Haifischbecken, weil ich glaube, das kann eine super Unterstützung auch für die KMUs sein.
Ja, wir beobachten das Haifischbecken so ein bisschen an der Glasscheibe sozusagen und lassen erstmal schwimmen. Uns geht's genauso. Wir kriegen auch, die Woche 10 Angebote. Ich bin immer verwundert, weil ich frage mich, dieses digitale Tagging und so ist ja irgendwie ein ziemlich relevanter Aspekt. Das gibt's noch gar nicht, ja. Also wie die jetzt alle schon quasi CSRD-konform sind, frage ich mich häufiger. Aber was viel wichtiger ist, ich glaube, es gibt eine ganz große Unsicherheit, sowohl bei den Unternehmen, aber auch bei Partnerinnen und Partnern der Unternehmen, zum Beispiel Kammern, also IHK, Handwerkskammern, die versuchen, mit den Entwicklungen standzuhalten oder da auch sich zu informieren, aber die haben das gleiche Problem. Also jeden Tag gefühlt kommt eine neue Software, die Unternehmen fragen, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und da sehen wir uns natürlich auch in der Verantwortung, gemeinsam mit den Spitzenverbänden zu informieren, zu sagen, Leute, es drängt, das ist uns allen bewusst. Wir gehen mit dem Zeitplan der EU, da gibt es vieles, was schon da ist. Da gibt es aber auch einiges Wichtiges, was eben noch nicht da ist, wie zum Beispiel diese digitale Taxonomie. Wir wissen auch noch nicht, wie der Standard für die kleinen und mittelständischen Unternehmen aussehen soll. Also das sind so ein paar Unsicherheiten, die uns jetzt nicht lähmen, aber die zumindest mitgedacht werden müssen, sodass die Unternehmen dann nicht irgendwie im Frühjahr nächsten Jahres wieder alles umstellen. Ich glaube, weil das ist, da verliert man dann wirklich die KollegInnen in den Unternehmen und auch die Leute da draußen, wenn man sagt, ach so, naja, das haben wir jetzt so angefangen, aber alles neu im Mai.
Ja, aber das ist ja sowieso gerade, ne? Ich glaube, man darf das aber nicht vergessen, ne? Die klassische doppelte Buchführung hat 120 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo sie jetzt uns alle verwirrt. Und wir sind ja im Nachhaltigkeitsbereich, ich sag mal, überspitzt 20 Jahre, 24 Jahre unterwegs, ne? Mit den ersten freiwilligen Standards, jetzt mit den Weiterentwicklungen und so weiter. Wir ruckeln uns ja alles noch ein bisschen ein. Ich würde gerne mal einfach mal so eine Bauchgefühlschätzung. Die Frage habe ich vorher nicht vorbereitet, aber die kommt mir die ganze Zeit. Ist nicht schlimm. Wie lange brauche ich von erster Termin am Tisch bis ich halte da was in der Hand, wo Zahlen und Fakten, Daten und vielleicht auch bunte Bilder drin sind? Was ist so der Zeitraum, den man so als Bauchgefühl mal so, ist das ein Monat? Ist das 9 Monate? Ist das 3 Jahre?
Florian, habt ihr sowas mal ermittelt?
Ja, stimmt, haben oder? Wir tatsächlich ermittelt. Also DNK-bezogen, und ich meine, das Bild, der DNK bildet im Moment ja noch nicht die aktuellen oder die zukünftigen Berichtsstandards ab. Da waren die Anwenderinnen-Umfragen immer so, dass sie gesagt haben, wenn man wirklich bei Null anfängt quasi, ja, also es gibt noch keinen Nachhaltigkeitsbericht, dauert das etwa zwischen 15 und ich glaube 21 Tage, also Vollzeitäquivalente sozusagen.
Wow.
Das ist quasi das Erstellen des Berichtes. Das wird natürlich in den Folgejahren deutlich schneller. Das haben die Anwenderinnen-Umfragen auch immer gezeigt. Also, dass man, wenn man einen Bericht aktualisiert, da auch schneller sein kann. Ich glaube, was eben ganz wichtig ist, ich glaube, man muss schon im Jahresverlauf den Bericht erstellen sozusagen. Ja, das sind ja jetzt nicht 15 Tage, die ich aneinander hänge oder 20, sondern das sind quasi aufsummierte Arbeitsstunden, die dahinter stecken und aus einer Zeit, wo ein Nachhaltigkeitsbericht deutlich weniger aufwendig war, als er jetzt in Zukunft sein wird. Was, glaube ich, wichtig ist, ist zu schauen, dass man das im Jahresverlauf macht, ja? Dass man sagt, die Rechnungen kommen dann und dann, mitarbeitendenbezogenen Aspekte habe ich, keine Ahnung, mit einer anderen Frist vorliegen und das muss ich natürlich so ein bisschen zusammenziehen. Das mache ich jetzt nicht innerhalb von einem Monat. Wie gesagt, das waren die Analysen zum DNK aus, ich würde sagen, vor 2 Jahren oder so.
Also finde ich sportlich, die Aussage. aber ich muss natürlich vorher schon unterwegs gewesen sein, bei meinen Mitarbeitenden, die Schnittstellen dazu haben. Also ich habe mir hier nochmal aufgeschrieben, wer ist denn eigentlich bei unserem Nachhaltigkeitsboard so dabei? Welche Abteilung brauche ich da eigentlich? Und da haben wir hier Logistik, HR, IT, wir haben den Einkauf als einer der wesentlichsten Stakeholder, so wie der Vertrieb. Wir sind ein Handelsunternehmen, also sind das hier meine wichtigsten Stakeholder. Hab einen CEO, CFO mit einzubinden und so weiter. Controlling spielt da natürlich auch eine Rolle. Und da ist die Frage, wie kann ich es eben auch aufteilen? Wir haben da jetzt so ein gemeinsames Projekt mit Nachhaltigkeit und Controlling, dass wir uns da gut jetzt vorbereiten auf die Prüfpflicht auch zu den Nachhaltigkeits-KPIs. Und ich glaube, wo wir auch sehr abhängig von sind, und das merke ich immer wieder, ist auch von externen Dienstleistern. Und die sollte man auch schon relativ früh mit ins Boot holen, wenn es um meine Abfallmengen geht, wenn es darum geht, ich brauche vielleicht Wasserverbräuche, etc. Also die, habe ich nämlich das Gefühl, sind da auch noch nicht so hinterher, dass sie wissen, dass sie da auch so eine Transparenz in Zukunft zum Stichtag XY leisten müssen. Und da rollt diese Nachhaltigkeitswelle natürlich dann weiter. Wenn wir sagen, wir brauchen die Kennzahlen, brauchen wir die eben auch nicht nur von uns intern, sondern auch viel von externen Dienstleistern. Und da haben wir jetzt zum Glück auch die letzten Jahre dann immer schon mal mit den einen oder anderen gesprochen und gesagt, ja, das wird jetzt relevanter. Und im ersten Jahr war das noch in Ordnung, dass ihr das mit 2 Monaten Verzögerung uns geliefert habt. Aber wenn es denn an meinen Prüfbericht geht, dann ist das nicht mehr in Ordnung. Und ja, daher gibt es da viele Schnittstellen, die sollte man vielleicht auch noch mal vorher identifizieren und da noch mal gucken, weil da könnten Schleifen denn tatsächlich doch schon mal ein bisschen länger dauern.
Und sag mal, also Florian hat 21 Tage gesagt. Weißt du, wenn du mal so eine Zahl sagen müsstest, ich weiß nicht, ob, also ich, mein Bauchgefühl sagt nicht Tage. Also vielleicht so in, wie du sagtest, ne, so in Summe an Personentagen. Aber Maria, was für einen Zeitraum würdest du realistisch aus deiner Erfahrung einschätzen, was man, wo man anfängt und sagt, ja, das war sportlich, aber das haben wir geschafft.
Ja. Also bei Getränke Hoffmann war es so, wir haben im Dezember 2021 unsere Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Die wurde so vorbereitet ab November. Jetzt bin ich aber auch schon, das war meine dritte Wesentlichkeitsanalyse, die ich durchgeführt habe. Also ich würde mal sagen, vom November, wenn wir da mal so starten und wir hatten unsere Nachhaltigkeitsbroschüre im Sommer veröffentlicht. Also es ist schon so, dass ich sagen würde, so ein halbes Jahr, wenn man wirklich neu startet, erstmal alle Kolleginnen und Kollegen abholt, warum machen wir das, warum wird es relevant, was ist relevant? Nachhaltigkeit am Kerngeschäft. Bitte am Kerngeschäft. Und wenn es Top 3 strategisch relevante Themen sind, dann nimmt bitte die. Vielleicht sind es auch 5, aber es sind keine 40. Um Gottes Willen, da werde ich mich definitiv verzetteln. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass wir diese Botschaft nach außen tragen. Und dann wirklich am Kerngeschäft, bei uns sind es die nachhaltigere Sortimentsgestaltung. Wir sind ein Händler, also geht's um Sortimente. Da können wir natürlich viel bewegen. Aber es geht auch um unsere Filialen. Wie können wir die mit erneuerbaren Energien zum Beispiel in Zukunft betreiben und unseren CO2-Fußabdruck nach unten bekommen? Aber ich glaube, so finde ich es realistisch, um auch alle abzuholen. Und das Ausfüllen ist dann erstmal gar nicht so das Thema, sondern erstmal, glaube ich, diese interne Bewusstseinsförderung, die finde ich schon wichtig. Und dass man da eben auch mal mit Best Practices, so wie ich es vorhin gesagt hatte, mal spielt und sagt, was machen die anderen? Und diese ganzen Begriffe und Abkürzungen irgendwie erklärt, sodass jeder weiß, oh, jetzt kam hier eben auch wieder gerade CSRD von Florian. Genau, da geht's ja auch um unsere Berichterstattungspflicht, die Corporate Sustainability Reporting Directive. Weil wir sind da verlieren wir die Leute ganz, ganz schnell.
Ja, Herr Florian, du hast auch schon wieder gezockt.
Ja, also ich glaube, das Datensammlungsthema ist halt ein ganz großes. Ja, also ja. Viele Unternehmen, die auch jetzt schon Berichte geschrieben haben, die größte Herausforderung wird sein, eine Wesentlichkeitsanalyse zu erstellen und in dem Kontext Daten auch zu sammeln. Da kann ich auch nur empfehlen, so früh wie möglich anzufangen, erstmal sich wirklich ein Bild zu machen, was habe ich, was kommt sozusagen auf uns zu, und dann wird's, da wird es von uns dazu auch, also DNK-seitig, Informationen geben, gibt es auch von der EU-Organisation, die sich diese Standards ausgedacht hat, wenn man das so salopp sagen will. Aber das ist eigentlich die große Herausforderung, eine Wesentlichkeitsanalyse zu machen und Daten zu sammeln, erstmal sich ein Wissenspool sozusagen aufzubauen.
Ja, absolut. Ja, ich habe es schon vorausgesagt, ich bin großer Fanboy für euch beiden. Ihr gebt so richtig schöne, also das mag ich einfach gerne, ja, dass ihr einfach jetzt wirklich praktische Einblicke gebt. Und was ich mich aber noch frage, also ich habe den Report, ich bin jetzt fertig. Du hast das, ne, bist stolz, du hast vielleicht auch ein paar Nachtschichten geschoben, weil es am Ende ja doch immer noch mal irgendwie klemmt. Das ist bei allen so. Es ist in der RNE-Datenbank, ist es drin, oder DNK-Datenbank, sorry, ist es da drin. Was mache ich dann damit? Wem schicke ich das eigentlich? Wem sage ich das? Hey, es existiert. Und ne, wo entsteht vielleicht auch ein kommunikativer Nutzen?
Also, dem DNK oder aus DNK-Sicht, aus Perspektive des RNE, ist es zum einen, und das ist so ein bisschen die übergreifende Antwort, total wichtig, dass die Erklärungen erstmal da sind. Ja? Also, dass in der Datenbank, darauf kann jede Person zugreifen, wenn man lustig ist. Wenn irgendwie der Tatort nicht so gut läuft, dann gucke ich mal in der DNK-Datenbank, was die Unternehmen so schreiben. Wenn wir da hinkommen, ja, dann, ich glaube, dann haben wir es geschafft. Aber genau, also erstmal ist es sozusagen, ist unser Ziel, und das teilen auch viele Unternehmen, eine allgemeine Transparenz. Aber natürlich macht das jetzt nicht jeder, weil man irgendwie die Gesellschaft aufschlauen will, ja, sondern es geht darum, mit den Anspruchsgruppen zu diskutieren oder auch Stakeholder, kann man sagen, ja. Auftraggebende Unternehmen sind häufig total relevant. Also ich bin ein Zulieferbetrieb, ich erstelle was, habe Kunden im B2B-Kontext und die wollen von mir Informationen. Die wollen manchmal auch einfach einen Haken machen und sagen, aha, das Unternehmen erstellt einen Nachhaltigkeitsbericht. Dafür lohnt sich das und dafür machen es auch viele. Wo wir immer mehr hinkommen, ist das Thema Finanzierung und auch Versicherungen. Da werden die Unternehmen stärker, im Moment vielleicht noch weniger stark, aber immer stärker gefragt, hey, wir brauchen von euch so grundsätzliche Nachhaltigkeitsinformationen. Ja? Wie geht ihr mit dem Thema um? Wie ist euer CO2-Ausstoß etc.? Auch in die Richtung nutzen das viele Unternehmen. Und dann ist es natürlich, das ist für die Unternehmen auch meistens ganz wichtig, das DNK-Logo, unser Signet zu bekommen, ein Ausweis nach außen, dass man sich damit beschäftigt hat. Also das ist erstmal so eine diffuse Menge, die man damit anspricht. Die Unternehmen spiegeln uns aber in unseren Abfragen, dass das für die auch total wertvoll ist. Weil dann, wenn man, und wir sind ja auch ein öffentlicher Auftraggeber, das machen privatwirtschaftliche Unternehmen genauso, man verschafft sich erstmal einen Eindruck. Wen gibt's denn da am Markt? Wer könnte das Produkt herstellen? Und wenn man da sozusagen so einen Wettbewerbsvorteil hat, wie einen Nachhaltigkeitsbericht nach einem Standard, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil, den die Unternehmen mitnehmen.
Reality Check? Genau, da würde ich direkt mal drauf einsteigen. Genau. Ja. Weil ich finde auch, so eine Berichterstattung ist auch Mittel zum Zweck.
Total.
Denn eigentlich müssen wir ja auch aufklären, und das ist, glaube ich, relativ auch in der Bevölkerung wird das noch so gesehen, Nachhaltigkeit ist was Grünes. Ja. Wir sprechen jetzt über Klimaschutz.
Ja, genau.
Das begegnet mir auch sehr, sehr oft. Ja. Aber Nachhaltigkeit hat viel, viel mehr Facetten. Die haben wir eben gerade schon alle angesprochen. Und deswegen ist es für mich auch so eine Struktur, so ein Leitfaden, so wo lang ich mich langhangeln kann und dann einfach auch sagen kann, Abteilung XY, HR, Marketing, Energiemanagement, Technik, Control, whatever, ihr habt alle damit zu tun. Ihr braucht euch da jetzt nicht wegducken, denn Nachhaltigkeit ist nur grün. Nee, 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 sondern wir haben hier Governance-Themen drin, wir haben hier soziale Aspekte und so weiter mit drin. Und ich glaube, das ist bei vielen auch immer noch mal ein Aha-Effekt, um das eben zu sehen, wie vielseitig das ist. Aber dass es trotzdem nicht überfordernd wirkt, das ist dann, glaube ich, so die, der Punkt, der da ganz wichtig ist und wo wir aufpassen müssen, dass wir es nicht zu groß machen, aber auch nicht zu klein machen, damit wir eben unsere internen und externen Stakeholder damit dann auch ja beliefern können.
Und im besten Fall ist der Nachhaltigkeitsbericht ja wirklich nur noch, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, das letzte Produkt sozusagen, was hinten rauskommt. Ja? Also es geht ja eigentlich wirklich nicht um das Schreiben des Berichtes, und ob den dann jemand gelesen hat oder nicht, ja, nice to have, aber eigentlich ist der Prozess im Unternehmen das Entscheidende. Wie du es gerade gesagt hast, Maria, ja, die Leute sehen, ey, da steckt richtig was drin. Ob das finanziell ist, das würde mir schon total reichen, ja. Wenn da jemand sagt, okay, mir geht es hier nur darum, irgendwie zu optimieren, okay, alles klar. Auch in diesem Mindset wirst du darauf kommen, dass sich dein Produkt verändern muss, dass du anders Mitarbeitende ansprechen musst. Also die müssen jetzt nicht alle überzeugt sein und sagen, Nachhaltigkeit ist das Einzige, woran ich von morgens bis abends denke, sondern da ist irgendwie eine Chance drin. Und der Nachhaltigkeitsbericht ist dann das, was hinten rauskommt. Das brauche ich jetzt auch nach einer Regulierung. Und je mehr Gedanken ich mir gemacht habe, umso besser sieht er zum Schluss auch aus.
Mit einem Reporting werde ich die Welt nicht retten.
Ja, genau. Mit dem Prozess davor vielleicht ein bisschen.
Nochmal für die Zuhörer, wir sehen uns. Ich habe gerade hier eine absolute Party geschoben. Bei mir steht immer am Ende eines Reporting-Workshops immer Beyond Regulation. Was mache ich? Ich mag das Wort nicht, aber was mache ich? Dieser Report ist ein super gutes Instrument, um eigentlich eine Veränderung darzustellen. Es ist ja eigentlich nur eine Transparenz einer Veränderung. Und das hoffe ich immer. Ich hatte neulich einen Workshop mit ganz vielen Einkäufern, wo ich dann sage, super, dass ihr die Checkboxen macht. Wie wär's, wenn ihr die Checkboxen nächstes Jahr nochmal verändert? Und so, oh Gott, Angst. Ja, aber das ist das. Oh, danke, Stuhl.
Alex, weißt du, was uns da ganz oft gespiegelt wird? Das ist interessant, dass du gerade von Checkboxen sprichst. Diese Daumenschraube sozusagen hat auch einen total sinnvollen oder hat einen Mehrwert. Die KollegInnen, die für die Nachhaltigkeitsberichte zuständig sind, die sagen uns auch ganz oft, wir finden das total gut, dass ihr uns so konstruktives Feedback gibt zu den Berichten, weil damit kann ich in die Geschäftsleitung gehen, kann sagen, sorry, das geht hier so nicht durch, wir müssen uns hier nochmal ein bisschen anstrengen. Das ist so ein Moment, der ja so ein bisschen wie so eine externe Kontrolle wirkt, aber der im Unternehmen auch nochmal Druck machen kann. Und dann sagen die in der Geschäftsleitung vielleicht auch, stimmt, okay, ja, gut, dann müssen wir darüber nochmal nachdenken oder hier berichten wir auch was. Also so diese Daumenschraube der Checkbox, finde ich, hat schon auch einen Mehrwert, wenn es nicht total nur als Abhaken gesehen wird.
Und als Risikominimierung und Erfüllung, genau. Mein Gott, der Anwalt musste mal drüber gucken. Oh,
gut. Wir haben jetzt alles so formuliert, dass es keiner mehr versteht, aber wahrscheinlich hat da auch keiner mehr eine Angriffsfläche. Genau.
Aber selbst das ist mir, muss ich sagen, fast schon egal. Hauptsache ist, diese Veränderung wird angestoßen. Und wenn dann noch eine relevante Akteursgruppe reinkommt und sagt, okay, nächstes Jahr können wir weniger Quatsch erzählen oder das verklausuliert schreiben oder sonst irgendwas, wir verändern das jetzt. Und ich glaube, dann ist es auch wieder, ne, wie du sagst, die Daumenschraube, die böse klingt, aber viel bewirkt.
Und Alex, bevor du jetzt weitermachst, ich finde, da ist noch ein Aspekt drin, den ich auch mit genauso sozusagen so viel Energie sehe. Ich finde, das ist eben nicht nur auf Unternehmensseite so. Wir können nicht nur den Unternehmen erzählen, so Leute, jetzt macht mal. Und auf sozusagen der politischen Ebene wird dann die Frage gestellt, naja, guckt sich das eigentlich einer an? Und dann hat man dazu keine Aussage. Ja, wir müssen dazu kommen, dass, und so anstrengend sozusagen diese neue Regulierung sein wird, so viel Chance steckt da auch drin. Weil nur wenn wir wirklich eine Datenbasis, eine Informationsbasis schaffen, wir haben vor 2 Jahren mal eine Studie in Auftrag gegeben, die hat die TU Dresden umgesetzt zum Stand des nachhaltigen Wirtschaftens in Deutschland. Da ging es darum, wie viele Unternehmen befinden sich schon sozusagen auf einem Transformationspfad. Da waren erschreckende Zahlen, aber die Zahlen waren für mich gar nicht das Entscheidende, sondern die Kernaussage aus meiner Sicht dieser Studie war, was wir nicht wissen. Also die hat eigentlich ganz deutlich gemacht, dass aus meiner Sicht die Politik relativ wenig steuerungsfähig sein kann, weil sie keine Daten zum tatsächlichen Transformationsprozess hat. Und das verändert sich jetzt mit der Regulierung. Und diese Daten müssen dann aber auch genutzt werden, dass man sagt, okay, wenn wir das politische Ziel haben und hier diese Daten sind, dann müssen wir umsteuern. Oder dann wissen wir jetzt genau, in dem Feld sind wir schon auf dem richtigen Weg. Hier brauchen wir jetzt nicht mehr noch die letzten 2% rauszuholen. Also den gleichen Strategieprozess, den die Unternehmen machen, muss auch die Gesellschaft, muss die Politik machen mit diesen Informationen, weil sonst wäre es wirklich frustrierend.
Ja, ich bin bei dir. Es müssen alle an Bord sein. Ich stelle mal eine Frage am Ende und das ist dann unser Wrap-up. Ja, weil der Titel dieses Podcasts ist ja Shifting Minds, heißt eine Veränderung von Haltungen vielleicht auch oder von Gedanken. Und es geht ja nicht um die Manipulation, sondern wir hoffen ja, dass wir wenn man die Shift-Taste drückt, dann wird was groß. Ja, das ist immer unser Claim gewesen, ja. Ich weiß, dass ihr beide viel verändert, sonst hätte ich euch nicht gefragt, ob ihr da reinkommt. Was ist denn euer, wo ihr glaubt, dass wenn ihr persönlich die Shift-Taste drückt, dass dann irgendwas blub macht, so richtig los? Maria, du...
Ich darf mal starten.
Du darfst starten.
Ich hab's geahnt. Also ich glaube, was mein Hebel ist, und dafür stehe ich auch in den letzten Jahren, wir müssen die BWL mitnehmen und mit Nachhaltigkeit verknüpfen. Und wenn es die ESG-Themen sind, Finanzwelt, BWL-Welt, die ganzen Managerinnen und Manager der Zukunft, die dürfen Nachhaltigkeit in ihrer ersten Vorlesung, meinetwegen, in der BWL sofort mit mitbekommen, was da passiert, wie wichtig das ist. Und das ist mir ein Riesenanliegen, dass wir diese zwei Welten noch mehr miteinander verknüpfen. Und ich sehe das positiv, wie sich da auch die Zukunft entwickeln wird.
Genau, dann wechseln wir jetzt offensichtlich die Perspektiven, Maria. Du hast jetzt quasi das übergreifend gemacht. Für mich ist es, glaube ich, wenn ich abends ins Bett gehe und mich frage, war das ein guter Tag? Dann war es ein guter Tag, wenn ich den Eindruck hatte, Unternehmen oder die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben Lust, einfach anzufangen. Weil ich glaube, das ist die große Hürde, die ich jeden Tag sehe, dass man sagt, ah, ich weiß noch nicht und das haben wir noch nicht. Wenn die Leute einfach anfangen und sagen, okay, vieles weiß ich noch nicht, aber das weiß ich schon und von da aus gehe ich los, dann war es ein guter Tag.
Das ist doch, also man sagt das immer so schön, das war ein schönes Schlusswort. Damit würde ich gerne die Flamme gleich abschließen. Ich danke euch vielmals. Also ich, wie gesagt, die großer Fanboy Maria, wir hatten es schon über die Hoodies, haben wir geredet, vielleicht manchmal aus dem Selfie, was ich dort geschossen habe, mal ein Hoodie raus. Also vielen Dank von euch beide. Ich weiß, dass ihr sehr ansprechbar seid. Das gebe ich jetzt mal so in die Welt hinaus. Nicht nur für Angebote im Softwarebereich, aber auch für Wissen würde ich euch beide wirklich empfehlen. Ihr teilt auch sehr informell nochmal einen Zusatzgedanken. Vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder.
Danke.
Danke, Alex, für die Einladung. Bis ganz bald.
Tschüss. Ciao. Tschüss.